Ich war jetzt noch nie so gespannt, meine Stimme zu hören, gell? Aber es ist halb so schlimm, ich kann euch entwarnen. Ich habe das Privileg, heute mit euch, mit uns gemeinsam einzutauchen in Gottes Wort. Und ich freue mich schon drauf. Schon Zeit her, dass ich wieder da predigen dürfen. Und wir möchten heute was machen. Wir möchten heute eintauchen in ein Buch der Bibel, und zwar in den Hebräerbrief. Jetzt sagst du dir, Hebräerbrief, warte mal, da haben wir doch kürzlich irgendwann einmal was gemacht. Stimmt, vor einem Jahr waren wir im Hebräerbrief. Wir in der FG Klagenfurt, wir glauben, Gott redet durch sein Wort. Und deshalb gehen wir immer wieder durch Bücher der Bibel, wirklich Vers für Vers durch und schauen, was sagt Gott da. Und vor einem Jahr haben wir das gemacht im Hebräerbrief. Und wenn du den Brief schon mal gelesen hast, der ist relativ lang. Und deshalb haben wir dann nach einem halben Jahr gesagt, okay, jetzt machen wir mal was anderes. Aber ich habe gesagt, ich komme wieder zurück. Und heute ist der Tag. Wir kommen wieder zurück. Wir tauchen wieder ein in Hebräerbrief. Und natürlich, wenn du damals dabei warst, du hast jetzt natürlich noch alles im Kopf. Also du weißt natürlich alles, was wir geredet haben. Jede Predigt, jede Aussage, jede Herausforderung, jede Ermutigung, ist alles da, oder? Natürlich, ja. Super, Michi, Martina. Vielleicht warst du gar nicht da damals in der Gemeinde, vielleicht bist du neu in der Gemeinde, schön, dass du da bist. Und da haben wir gedacht, heute möchte ich einfach so ein bisschen einen Überblick geben über das, was wir letztes Jahr für ein halbes Jahr lang geredet haben. Also ein halbes Jahr in 30 Minuten geht sich aus, hoffe ich. Schauen wir mal. Und ich möchte es machen, indem ich, wir haben uns damals die ersten 9 Kapitel angeschaut und ich werde es machen, indem ich 4 Fragen stelle. Diese 4 Fragen, die zeige ich euch gleich. Aber bevor wir eintauchen, kannst du schon mal in einer Bibel zu einem Hebräerbrief gehen, wenn du eine Bibel da hast. Es zahlt sich echt aus, sonst gibt es auch da hinten Bibeln, da wo der Oliver sitzt, kann man sich schnell noch eine holen, dass du ein bisschen mitschauen kannst. Wir werden so einzelne Verse uns anschauen aus diesem Kapiteln. Der Hebräerbrief, wenn du noch nie gelesen hast und das für dich wie sowas wie Bahnhof ist, dann fängst du an zu lesen und das ist vielleicht immer noch Bahnhof. Weil der Brief ist ein bisschen, sagen wir uns ehrlich, ein bisschen komisch. Der ist ein bisschen schwierig zu verstehen. Also Johannesevangelium, ja, das versteht man gleich. Gell? Aber Hebräerbrief, du fängst dann an zu lesen, dann liest du dann von Engeln und wie Jesus größer ist wie Engel. Du liest dann von Priestern, von Opfern, von der Stiftshütte, von einem Typen namens Melchisedek. Alles Sachen, wo du dir denkst, was genau ist das? Der Hebräerbrief ist in einer Zeit geschrieben worden, zu Menschen geschrieben worden, die komplett anderen Hintergrund, Background gehabt haben wie du und ich. Und so, wir müssen da ein bisschen mehr uns reinarbeiten, damit wir das wirklich verstehen, was Gott da sagen will. Aber wenn man das macht, dann wird man echt merken, wie Gott durch diesen Brief auch zu uns redet. Und das ist auch meine Hoffnung für heute Morgen. Ich liebe den Hebräerbrief, weil der Brief, das ist so eine Mischung zwischen Altes und Neues Testament. Er ist im Neuen Testament, aber du hast so viele Zitate und Verweise zum Alten Testament. 37 Mal wird das Alte Testament zitiert, 34 Mal wird es noch erwähnt. So viele Connections hin und her. Also wer das Alte Testament mag, und der wird den Hebräerbrief lieben, weil das so viel connected und verbunden wird und du wirklich merkst, Gott hat alles in der Hand, von Anfang bis Ende. Und das fließt da in diesem Buch da zusammen. Der Hebräerbrief ist eine Predigt. Es ist eigentlich, ich könnte mir da Zeit hinstellen und einfach vorlesen, weil das ist eine Predigt. Und du merkst es, er hat so ein bisschen so ein paar Sachen, wo er richtig eintaucht ins Alte Testament und dann wird er praktisch und sagt dann, deshalb heute macht es das und das. Und da hat er ermutigt. Und dann taucht er wieder ein bisschen in seine Sachen und dann wird er wieder ganz praktisch. So hast du immer dieses Wechselspiel, wie du es in fast jeder Predigt auch hast. Weil das ist eine Predigt. Aber ich werde es nicht vorlesen heute, also nicht den ganzen Brief, nur ein paar Verse, keine Sorge. Genau, weil wir wissen gar nicht, wer den geschrieben hat. Keine Ahnung, gibt es Theorien, sparen wir uns, wir wissen es nicht, wer das war. Wir wissen auch nicht genau, wohin er den geschrieben hat. War das in Rom, war das in Jerusalem, Judäa, gibt es verschiedene Theorien. Möglich, dass es in Rom war. Ich lasse es einmal außen vor. Wir wissen aber, er hat es an Juden geschrieben. Juden, die das Alte Testament gekannt haben, die Bibel gekannt haben, weil er so viel von der Bibel zitiert, macht keinen Sinn, dass er zu irgendwann schreibt, der kein Jude ist, der das ganze Alte Testament nicht kennt. Und so, er schreibt an diese Juden und diese Juden haben einiges erlebt. Sie haben in einer Zeit gelebt, wo Verfolgung war. Wir wissen nicht, wie gesagt, wo sie waren. Vielleicht waren sie in Rom, Wir wissen zum Beispiel in Rom, der Nero hat die Christen beschuldigt, dass sie den Brand gelegt haben, 64 nach Christus, ist ja Rom in Flammen aufgegangen. Heutzutage wissen wir, der Nero hat das selber gemacht, hat aber dann die Christen beschuldigt. Aber in der Zeit sind sie ziemlich verfolgt worden. Oder vielleicht war es eine andere Verfolgung, aber sie haben echt Verfolgung erlebt. Und diese Christen damals haben sich gedacht, eine Frage, die du vielleicht auch heute Morgen hast, wenn du da bist. Zahlt sich das Ganze eigentlich aus? Ist es wirklich wert, Jesus nachzufolgen? Ist es wirklich wert, diesen Preis auf mich zu nehmen, dass die ganzen mich da verfolgen? Ist es wirklich wert? Sie haben darüber nachgedacht, könnte man da ein bisschen zurückgehen ins Judentum und dann, wenn die Verfolgung vorbei ist, werden wir halt wieder Christen? Sie wollten irgendwie einen Ausweg da raus und manche sind schon relativ lange Zeit lang auf einem Plateau gewesen. Geistiges Wachstum war nicht mehr da. Es waren wie geistige Babys. Und in diese Situation rein schreibt jetzt der Autor diesen Brief. Und ich habe da vier Fragen mit. Diese vier Fragen, die schauen wir uns jetzt an. Und die habe alle bewusst in der Ich-Form formuliert, weil wir sehen werden, dass es was mit mir zu tun hat. Erste Frage, wie begegne ich dem redenden Gott? Für wen halte ich Jesus? Wie kann mein Glaube unbemerkt vom Weg abkommen? Und wie kann ich überhaupt zu Gott kommen? Also wir werden da jetzt durchfliegen durch dieses Buch. Schaut es mir mit im Hebräer 1. Die erste Frage, wie begegne ich dem redenden Gott? Du hast viele Male im ersten Vers und auf vielfältige Weise hat Gott einst durch die Propheten zu dem Vorfahren gesprochen. Und jetzt, am Ende dieser Zeit, hat er durch seinen Sohn zu uns gesprochen. Ihn hat er zum Erben von allem eingesetzt. Durch ihn hat er auch die Welt geschaffen. Man liest diesen Vers und man überliest fast die Hauptaussage, das Geilste, das Coolste in diesem Vers, das überliest man fast. Ich lese nochmal den Anfang. Viele Male und auf vielfältige Weise hat Gott durch die Propheten zu den Vorfahren gesprochen. Jetzt, am Ende der Zeit, hat er durch seinen Sohn, das ist Jesus, zu uns gesprochen. Die Hauptaussage da ist, Gott redet. Gott redet, Gott kommuniziert. Gott ist nicht ein Gott, wie man sich manchmal vorstellt, irgendwo weit weg, der irgendwie gar nicht irgendwie nahbar ist, der nichts mit dir zu tun haben will, sondern Gott ist ein Gott. Das war er schon immer, sagt dieser Vers, in der Vergangenheit verschiedene Weise und jetzt andere Weise, aber er war schon immer ein Gott, der geredet hat. Gott ist ein Gott, der redet. Und wenn Gott redet, dann macht das was mit dir. Schlagt es mal auf, Kapitel 4, Vers 12, 13. Das Wort Gottes, Kapitel 4, Vers 12, 13, ist lebendig und wirksam. Es ist schärfer als jedes zweischneidige Schwert und dringt durch und durch. Es dringt durch Seele, Geist, Mark und Bein. Es urteilt über die Gedanken und die Einstellungen des Herzens. Kein Geschöpf bleibt vor Gott verborgen. Nackt und bloß liegt alles offen vor den Augen dessen, dem wir Rechenschaft schuldig sind. Wenn Gott redet, dann geht es ins Herz. Wenn Gott redet, dann hat das Auswirkungen, dann macht das was mit uns. Wie du hast, sein Wort ist lebendig und wirksam. Er ist eben genau nicht dieser Gott, der irgendwie alt, verstaubt ist, nicht nahbar, weit weg, sondern er ist ein Gott, der redet und er redet damals wie auch heute. Gott redet. Redet Gott zu dir? Hast du Gottes Stimme schon einmal gehört? Jetzt fängst du an nachzudenken, habe ich so eine Stimme schon einmal gehört irgendwie? Und jetzt möchte ich euch was bekennen. Ich bin Pastor. Ich habe 6 Jahre lang Theologie studiert. Ich kann Griechisch, Hebräisch. Ich bin lange Zeit auch schon Leiter dieser Gemeinde. Fühlt sich zumindest schon lange an. Ja. Ich habe Gottes Stimme noch nie hörbar gehört. Sagst du, was? Du, Pastor? Ich habe Gottes Stimme noch nie hörbar gehört, so wie du gerade meine Stimme gerade hörst. Aber ich habe Gott schon oft gehört. Aber Gott hat viele Orten und Wege, wie er redet. Das sagt ja schon dieser erste Vers, den wir da gelesen haben, gell? Am Anfang über Propheten und jetzt durch Jesus. Und in Jesus, das heißt, in dem, was Jesus gemacht hat, sehen wir Gott. Das heißt, wenn du Gott hören willst, dann musst du dich mit Jesus beschäftigen. Dann musst du schauen, wer war dieser Jesus? Wenn du wissen willst, wer ist dieser Gott, wie redet dieser Gott zu mir, dann musst du Jesus anschauen. Das sagt dieser Vers. Und wenn wir dann Jesus anschauen, in Gottes Wort, in der Bibel, dann merken wir, wie auch Gott was in uns macht. Und das kannst du gar nicht so irgendwie so klar sagen, so hat Gott geredet. Manchmal gibt es so Leute, die sagen, Gott hat mir so das gesagt. Gell? Gott kann natürlich. Aber ich frage mich, okay, was steht auch in Gottes Wort darüber? Meine Tochter, die Phoebe, die ist jetzt 1,5. Und die kann reden. Die kann Mama, die kann Papa, die kann Popo, die kann Auto, die kann Nane, das Banane, gell? Und noch ein paar andere Wörter. Aber sie kann viel mehr sagen wie diese 6 Wörter, oder 7 Wörter, oder 10 Wörter. Sie kann dir ganz genau sagen, was sie will. Verwendet halt keine Wörter. Aber du weißt, was sie will. Also, wenn du alle 13 Sachen, die am Tisch sind, durchprobieren musst, willst du das? Das? Sie kommuniziert. Und so auch Gott. Du kannst vielleicht nicht so ganz klar in eine Box reintun, aber Gott kommuniziert. Und am klarsten hat Gott kommuniziert in Jesus. Und die Frage ist jetzt, okay, was mache ich jetzt, wenn Gott redet? Was mache ich jetzt, wenn Gott redet? Wie gehe ich damit um? Wie reagierst du? Wie begegne ich diesem redenden Gott? Und der Autor vom Hebräerbrief hat einiges zu sagen darüber. Schaut mal Kapitel 3, Vers 7. Wenn ihr heute seine Stimme hört, dann seid nicht so starrsinnig wie beim Aufstand an dem Tag, als ihr in der Wüste auf die Probe gestellt wurdet. Wenn du heute Gottes Stimme hörst, dann sei nicht starrsinnig, hab nicht ein verhärtetes Herz. Das ist die Aufforderung vom Hebräer-Autor. Er sagt, hey, wenn du Gottes Stimme hörst, dann hör hin. Lass es in dein Herz rein. Kennst du seine Stimme? Weißt du, wie sich seine Stimme anhört? Oder kannst du seine Stimme gar nicht hören, weil er so viel los ist mit Arbeit, mit Schule, mit Studium, mit Auto putzen, mit Haus, mit Freunde, mit Social Media, mit Ferien, mit was auch immer, dass so viele Stimmen sind, dass du gar keinen Platz mehr hast, Gott zu hören. Heute, wenn du seine Stimme hörst, dann sei nicht starrsinnig, hab nicht ein verhärtetes Herz. Das Spannendste bei diesem Vers finde ich heute. Wenn du heute seine Stimme hörst, wir denken oft, wenn ich Gott höre und er will was von mir, ja, mache ich schon, aber dann. Er sagt, hey, heute, wenn du heute seine Stimme hörst, dann verhärt dein Herz nicht, sondern hör auf ihn. Und es gibt viele Bücher, die darüber reden, wie man Gottes Stimme hört und wie das geht. Es gibt auch gute Bücher darüber, ich will das gar nicht schlecht reden. Aber ihr merkt, mein Problem ist gar nicht so oft, Gottes Stimme zu hören. Also mein Problem ist eher genau dieser Vers. Wenn ich es dann höre, wenn ich eigentlich weiß, was ich tun soll, dann das zu tun. Das ist viel schwieriger, als Gottes Stimme zu hören. Gerade diese Woche habe ich eine Nachricht gekriegt von jemand und also die hat mich echt geärgert, diese Nachricht. Keine Sorge, das war keiner von euch, ich kriege nie solche Nachrichten von euch. Nur gute Gedanken. Aber ich habe echt gehadert mit dem. Und dann habe ich eine Antwort verfasst, gell, geschrieben. Und die war schon auch freundlich, aber ich habe halt schon auch gesagt, was ich denke. Und die war kurz davor abzuschicken. Und dann habe ich gesagt, ich wusste eigentlich, das ist jetzt nicht dran. Ich habe mir gefragt, hey Jesus, würdest du das auch so schreiben? Und dann habe ich gesagt, okay, das hätte Jesus anders geschrieben. Ich habe das Handy eingesteckt. Ein paar Stunden später bin ich zurückgekommen und dann hat die Nachricht ganz anders ausgeschaut. Das Schwierige war nicht zu wissen in dem Moment, was ich tun soll. Das Schwierige ist nicht zu wissen, dass wir anderen vergeben sollen, dass wir freundlich sein sollen, dass wir gut über andere reden sollen, geduldig sein sollen. Das ist nicht so schwer, das zu wissen. Gott sagt das ganz klar. Das Schwierige ist, das heute zu tun, wenn Gott das möchte. Und so, wie reagiere ich auf diesen redenden Gott? Und die Frage, die da natürlich kommt, wer ist eigentlich dieser redende Gott? Wer ist dieser Jesus? Und da redet dieser Brief in wirklich Fülle drüber. Er erzählt ja von Anfang bis Ende, wer ist dieser Jesus? Die Frage ist, für wen haltest du ihn? Wer ist er für dich? Gehen wir nochmal zurück zum ersten Kapitel. Dieser Jesus. Im ersten Kapitel, Vers 3. Passt. Der Sohn, das ist eben Jesus, ist der Abglanz von Gottes Herrlichkeit, das Abbild seines Wesens. Durch sein machtvolles Wort trägt er die ganze Welt. Er hat die Reinigung von Sünden bewirkt Und dann hat er sich an die rechte Seite der göttlichen Majestät in den Himmelshöhen gesetzt. Gott hat ihn hoch über alle Engel gestellt, so hoch wie der Titel, der ihm verliehen hat, über ihren Namen steht. Da stehen acht Beschreibungen drin, wer dieser Jesus ist. Und das ist erst der Anfang. Und dann für die nächsten Kapitel erklärt der Autor vom Hebräerbrief, wie genial, wie groß, wie gewaltig dieser Jesus ist. Und er fängt an und er, fast so wie ein Steckbrief Jesus, und er fängt an und er vergleicht ihn mit Engeln. Und er sagt, hey, die Engel im Vergleich zum Sohn Gottes sind nichts, sind einfach nur Boten. Aber er ist der Sohn. Und dann vergleicht er ihn mit Mose und sagt, hey, im Vergleich zu Mose, Mose war ein Diener und Mose war der größte Glaubensheld, den es überhaupt irgendwie gegeben hat in der Bibel für die Juden. Und sagt, im Vergleich zu Mose, der Mose ist ein Diener, er ist der Sohn Gottes. Und dann fängt er an, ihn vergleichen auch zu Josua und sagt, hey, Josua, der hat Gewaltiges gemacht, der hat das Land eingenommen und da waren Schwierigkeiten und so weiter. Aber was Jesus macht, was er machen möchte. Dann vergleicht er ihn mit Aaron, mit dem Hohepriester und sagt, hey, Aaron war Priester, der Größte überhaupt, der Anker in der Priesterschaft in Israel. Aber im Vergleich zu Jesus, ganz was anderes. Und so er zieht diese ganzen Vergleiche zu ihm und die Frage ist natürlich, okay, was heißt das jetzt für mich? Was bedeutet das? Warum macht er das? Geht zu Kapitel 3, Vers 1. In Kapitel 3, Vers 1 heißt es, darum seht auf Jesus, ihr Brüdern und Schwestern. Seht auf Jesus, ihr Brüdern und Schwestern. Er redet zu Leuten, die sich fragen, ist es wirklich noch wert, Jesus nachzufolgen? Ja, es ist echt schwer, das Leben als Christ. Es ist viel anders, wie ich mir vorgestellt habe. Also ich habe es mir leichter vorgestellt. Zahlt sich das noch aus? Was nicht vorher, an vorher. Dann sagt er ihnen, weißt du, wer Jesus ist? Und er erklärt ihnen, wer Jesus ist. Und dann sagt er, Kapitel 3, Vers 1, seht auf Jesus, ihr Brüdern und Schwestern. Man könnte sagen, betrachtet Jesus oder richtet euer ganzes Herz auf Jesus aus. Schaut auf ihn hin. Als Mose den Dornenbusch sieht, heißt es dann, er betrachtet ihn, er hat ihn dann genau angeschaut. Der Gedanke dahinter, auch hinter diesem griechischen Wort, ist genau der, du schaust dir das ganz genau an. Hey, wer ist das? Wer ist das? Jesus sagt einmal, schaut euch die Raben an, oder schaut euch die Vögel an, schaut euch die Blumen an. Keiner sorgt sich um die, aber Gott versorgt sie. Denk einmal drüber nach. Setz dich einmal hin in die Wiesen und schau mal Bock mit einer Blume. Und denk einmal drüber nach, betracht sie. Dieses gewaltige Ding hat Gott geschaffen, kümmert sich um nichts und Gott kümmert sich um es. Das ist der Gedanke, betrachtet Jesus. Und so dieses Betrachten oder dieses auf Jesus schauen, was dort beschrieben wird in Kapitel 3, Vers 1, das geht nicht so schnell. Also das geht nicht wie am Handy, diese ganzen Reels kurz geschaut. Das ist nicht das Betrachten, was da gemeint ist. Sondern das Betrachten, das braucht Zeit. Das geht nicht von heute auf morgen. Da muss man sich Zeit nehmen, hinsetzen. Das ist wie mit einem Gemälde. Du kannst da Gemälde anschauen, die Eliana und ich, wir waren in Wien einmal im Kunsthistorischen Museum. Wer war schon mal dort? Kunsthistorisches Museum. Du gehst hin, also wenn du bei jedem Gemälde nur 5 Sekunden davor stehst, brauchst du wahrscheinlich mindestens 4-5 Stunden in dem Ding. Du musst Gemälde auslassen, weil da ist so viel los. Es sind so viele da. Aber ein Gemälde zu betrachten, sie wirklich hinzustellen, zu überlegen, was hat der da gedacht? Das ist das, was da gemeint ist. Genau anzuschauen. Es gibt eine Professorin in Harvard, die heißt Jennifer Roberts, die unterrichtet Kunstgeschichte. Und sie sagt, eines der ersten Dinge, die sie macht, wenn sie Kunstgeschichte unterrichtet mit 9 Studenten, sie sagt ihnen, passt, geht in ein Museum, sucht euch ein Gemälde aus, zum Beispiel das da, und dann betrachtet ihr dieses Gemälde für 3 Stunden. Was? 3 Stunden? Bist du verrückt? Das kann ich in 3 Stunden alles machen. Die Studenten können es gar nicht glauben im ersten Moment. Das soll ich wirklich machen? Sie sagt, ja, kein Handy, kein Nix, kein KI. Einfach nur dieses Gemälde 3 Stunden betrachten. Und weißt du, was sie dann sagt? Dass fast alle dieser Studenten im Nachhinein sagen, das war eines der prägendsten Erlebnisse, die sie gehabt haben. Einfach dort zu sitzen. Keine Distractions, nichts abgelenkt. Einfach nur das Ding zu betrachten. Das ist der Gedanke. Schaut auf Jesus. Marcus Aurelius hat einmal gesagt, die Seele färbt sich nach den Farben ihrer Gedanken oder nach der Farbe ihrer Gedanken. Sehr poetisch ausgedrückt. In andere Wörter, du wirst zu dem, was du denkst. Oder jemand anders hat es so gesagt, we come what we behold. Wir werden zu dem, was wir betrachten. Das, was du lang anschaust, das wird irgendwie auch Teil von dir. Das beeinflusst dich, dein Denken, wie du bist, welchen Charakter du hast, wie du geformt wirst. Das, wo du wirklich lang Zeit damit verbringst. Und so alles, wo du lang Zeit damit verbringst, das bringt dich in eine gewisse Richtung, das formt dich in einen gewissen Charakter. Und der Autor vom Hebräerbrief sagt, schaut auf Jesus, betrachtet ihn. Das Größte, was du machen kannst. Und deshalb beschreibt er ihn so ausführlich, in so vielen Orten und Weisen. Und ich lade dich ein, diese nächste Woche die Zeit zu nehmen. Lies jeden Tag ein Kapitel. Dann hast du die ersten 7 Kapitel, das ist der Großteil von dem, was wir letztes Jahr gemacht haben. Und betrachte Jesus. Schau dir mal genau an, wer er ist, wie er da beschrieben wird, was er macht. Der Autor vom Hebräerbrief hat aber noch 2 andere Fragen. Er hat viele Fragen, aber 2 möchte ich noch hervorheben. Eine Frage, die ihn bewegt, ist, wie kann mein Glaube oder dein Glaube, also ihr Glaube, der Glaube von denen, die dazuhören, vom Weg abkommen? Wie kann das passieren und was kann ich tun, wenn ich merke, dass mein Glaube ein Plateau ist? Dass ich nicht mehr wachse. Du kannst einmal zurückdenken vor einem Jahr, wo du warst in deinem Leben, als wir diesen Brief gemacht haben, wo du auch warst im Glauben. Und wo stehst du jetzt? Was ist da passiert dazwischen? Auch vom Wachstum her, in deinem Glauben, in deiner Liebe zu Gott. Wo stehst du da? Und der Autor vom Hebräerbrief, der warnt dann die Zuhörer mit 5 Texten und 3 von denen haben wir uns schon angeschaut. Ich lese nur ein paar Auszüge da. Er warnt sie und er sagt ihnen, wenn ihr Jesus nachfolgt, dann seid auch wachsam. Und er hat 3 Wege, 3 von denen schauen. Das erste sagt er in Kapitel 2, Vers 1. Es ist notwendig, dass wir uns umso genauer an das halten, was wir gehört haben. Sonst treiben wir am Ziel vorbei. Wenn du Christ bist, ist es nicht unbedingt notwendig, dass du ständig neue Informationen über Gott bekommst. Etwas Neues lernst. Es gibt viele coole Podcasts, viele coole Prediger, alles super und gut. Ich liebe es, in Gottes Wort zu forschen, tiefer einzutauchen, mehr zu lernen. Aber weißt du, was noch wichtiger ist? Dass du an das holterst, was du gehört hast. An das Fundament. An die Basics. Sonst treiben wir am Ziel vorbei. Treiben wir an der Wahrheit vorbei. Er warnt sie dann später, sagt er, in Kapitel 3, Kapitel 3, Vers 7. Wenn ihr heute seine Stimme hört, das haben wir schon gelesen, seid nicht starrsinnig, wie beim Aufstand an dem Tag, als ihr in der Wüste auf die Probe gestellt wurdet. Er warnt sie da und sagt, hey, habt nicht dieses harte Herz, das damals diese Leute gehabt haben. Und er redet dann von dieser ganzen Generation, sagt in Vers 10, sind in dem Herzen irregeleitet worden und sie haben nicht erkannt. Gebt 8, Vers 12, Brüder und Schwestern, dass niemand von euch ein böses und ungläubiges Herz hat und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Pass auf, lieber FEG, dass niemand von euch ein böses und ungläubiges, man könnte auch sagen ein verhärtetes Herz hat und sich von dem lebendigen Gott abwendet. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Meine Erfahrung ist, dass wenn Menschen älter werden, ganz allgemein, aber auch im christlichen Glauben, es passiert 1 von 2 Sachen. Sie werden entweder irgendwie ein bisschen weicher, irgendwie einfach angenehmer, richtig. Du willst einfach nur neben dem sitzen, du willst in seiner Gegenwart sein, nicht am Zuhören, weil es einfach eine angenehme Person, angenehme Persönlichkeit, Charakter. Oder es wird jemand, der einfach mehr und mehr irgendwie kalt wird. Mehr und mehr irgendwie ein bisschen verbittert wird. Ganz allgemein, aber auch im christlichen Glauben, glaube ich, ist das nicht anders. Und das sagt der Autor vom Hebräerbrief, gebt Acht, dass niemand dieses verbitterte Herz hat. Was ist dieses verbitterte Herz? Das Spurgeon hat einmal gesagt, das ist, wenn du deine Freude verlierst an Jesus, deine Freude verlierst an der Gemeinde. Dass wenn du deine Fruchtbarkeit verlierst, also dass du, dass Gott dich verwendet, dass wenn du deinen Frieden verlierst, den du gehabt hast in Jesus, dass wenn du deine Kraft im Gebet verlierst, sagt der Spurgeon, das ist ein Zeichen eines verstockten, eines verbitterten Herzens. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mein Gebet ist, dass ich nie dieser Mann werde, der dieses verbitterte Herz hat. Menschen gegenüber, der Gemeinde gegenüber, Gott gegenüber. Ich möchte ein Mann werden, der dieses weiche Herz hat, der Gott ähnlicher wird. Und der Autor vom Hebräerbrief hat einiges darüber zu sagen, wie das geht. Ich lese nur einen Vers vor, in Kapitel 3, Vers 13. Ihr sollt euch vielmehr jeden Tag gegenseitig ermutigen und ermahnen, solange das heute noch gilt. Niemand von euch soll sich Gott gegenüber verschließen, weil er von der Sünde irregeleitet ist. Da bringt auf einmal die Gemeinde ins Spiel. Und er sagt, weißt du was, du brauchst andere Leute, damit du zu diesem Mann wirst. Damit du ihm nicht dieses verbitterte, verstockte, harte Herz kriegst, brauchst du andere Leute, die in dein Leben reden dürfen, die dich einmal herausfordern dürfen und sagen dürfen, hey, aber du bist eigentlich nur noch so, gell, Gott gegenüber. Du brauchst andere, die heute, Vers 13, heute noch reden, dir das sagen. Und so lasst uns das ablegen. Und dann einen dritten Abschnitt, dann gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, aber er warnt dann von geistlicher Unreife und sagt ihnen, hey, ihr solltet jetzt eigentlich schon Lehrer sein, unterrichten, aber ihr seid so wie Babys. Seid nicht gewachsen im Glauben. Und er warnt sie davor und er sagt, hey, wie gehst du jetzt damit um, was machst du jetzt? Und die Antwort, die er darauf hat, ist genau die gleiche, die wir vorher gelesen haben, hey, betrachte Jesus. Komm näher zu Jesus. Und nicht nur alleine, sondern eben auch in Gemeinschaft. Und da sind wir jetzt beim letzten Punkt, letzten Frage da. Wie kann ich jetzt überhaupt zu diesem Gott kommen? Und das ist noch der große Teil und das ist dann ein Teil, wo wir dann nächste Woche einsteigen werden in diese Serie. Von Kapitel 4 weg, 5, 6, 7, fängt er auf einmal an, dann vom Priestertum zu reden. Vom Priestern und von der Stiftshütte und so weiter und so fort. Und Priestertum, haben wir schon oft drüber geredet, ist etwas, was in unserer Kultur ein bisschen was Komisches ist. Das kennen wir nicht. Also das ist irgendwie nicht so Teil von unserem Alltag. Aber damals war das so ein Teil vom Alltag, wie bei uns heute McDonald's. Jeder hat gewusst, was das ist, was das heißt. Und so, was ist ein Priester? Ein Priester ist ein Mittler zwischen Gott und Menschen. Jemand, der dazwischen steht und der das möglich macht, dass Menschen zu Gott kommen können. Es hat einmal jemand beobachtet, ganz interessant, er hat die verschiedenen Kulturen und auch Religionen weltweit betrachtet und hat gesagt, es ist spannend, wenn Religionen anfangen, irgendwie Gott oder ein Gottesbild, ganz egal was für Gott, wurscht welcher Gott, anfangen in den Mund zu nehmen, da kommt immer auch etwas anderes mit ins Spiel. Er sagt, sobald man anfängt über Gott zu reden, egal welche Religion oder Kultur, fangen die Menschen auf einmal an, von Opfer zu reden. Sie fangen auf einmal davon an zu reden, wie kann ich zu diesem Gott kommen? Ich muss irgendwas tun. Ich muss irgendwas leisten. Ich muss irgendwer sein. Und dann darf ich zu diesem Gott. Und das zieht sich durch alle Kulturen, durch alle Religionen durch. Und deshalb hast du auch in vielen diese Priester drin. Und der Priester, von dem der Hebräerbrief redet, das ist natürlich Jesus. Und da sagt er in Kapitel 9, 11 und 12, Jesus aber, Kapitel 9, 11, ist als Hohepriester gekommen und hat uns gebracht, was wirklich rettet. Sein Weg führt ihn durch ein anderes Zelt der Begegnung hindurch, das größer und vollkommener ist. Denn es ist nicht von Menschenhand gemacht, gehört also nicht zu dieser Schöpfung. Christus brachte nicht das Blut von Ziegen und Kälbern als Opfer dar, sondern sein eigenes Blut. So ist er ein für alle Mal in das Heiligtum eingetreten, und hat die ewige Erlösung bewirkt. Und da passiert viel in diesen zwei Versen. Er sagt, hey, Jesus ist dieser hohe Priester. Dieser hohe Priester in Israel, das war der Mann, der einmal im Jahr in die Gegenwart Gottes hat kommen dürfen. einmal im Jahr hat er in diesem Zelt, das ist die Stiftshütte, hat er reingehen dürfen, nicht nur in den vorderen Teil, sondern in den hinteren Teil. Und in diesem hinteren Teil war die Bundeslade, das war so das Symbol, dann darüber war die Shechinah, die Gegenwart Gottes. Und einmal im Jahr hat er da rein dürfen. Und der Hebräerbrief verwendet viele, viele Kapitel, um zu beschreiben, wie gewaltig es ist, dass Jesus dieser Hohepriester ist, der da reingeht. Jeder Hohepriester hat nicht einfach einspazieren dürfen und sagen, ja, heute habe ich gerade Zeit, 5 Minuten, ich gehe mal kurz ins Allerheiligste. Nein, sondern er hat ganz genaue Opfer da bringen müssen fürs Volk, für sich, um dann wirklich da auch rein zu dürfen und vor diesem heiligen Gott bestehen zu können. Nachdem er all diese Dinge gefolgt hat, ist er reingegangen und es gibt eben diese Überlieferung im Talmud, habt ihr vielleicht schon gehört, dass dem Hohepriester dann einmal im Jahr, wenn es passiert ist, hat man einen Strick um den Fuß gebunden, weil man hat nicht gewusst, wenn er irgendwie was Falsches macht in dieser Gegenwart Gottes, aber nicht tot umfliegt, und dann ist der Leichen im Allerheiligsten, dann können sie zumindest die Leichen auserzählen. So delikat, gewaltig war das, in diese Gegenwart Gottes zu kommen. Das war keine kleine Sache. Und dieser hohe Priester ist jetzt Jesus. Und Jesus hat nicht irgendwie irgendwelche Opfer gebracht oder irgendwas gemacht, sondern in Vers 12 haben wir gelesen, er hat sein eigenes Blut hingegeben. Der ist auch für alle Mal eingetreten in dieses Heiligtum. Er hat diesen Zugang freigemacht zu Gott und zu den Menschen. Dieser Vorhang da ist frei. Als Jesus gestorben ist, ist was passiert, was für einen Juden weltverändert war. Für jeden Juden, egal ob Christ oder nicht. Weil in diesem Heiligtum, das war der Tempel damals natürlich, nicht mehr die Stiftshütte, ist dieser Vorhang von oben nach unten gerissen. Das war dieses Bild dafür, jetzt ist der Zugang frei zu Gott. Jetzt ist der Zugang frei. Jetzt kann ich zu Gott kommen. Jederzeit. Wenn du 5 Minuten Zeit hast, du kannst zu Gott kommen, weil Jesus diesen Vorhang gerissen hat. Und er hat, das hat ihm was gekostet, das hat ihm sein Leben gekostet. Man kann sagen, wortwörtlich, ihn hat es zerrissen, sein Leib, sein Körper, deshalb ist der Vorhang zerrissen. Das hat ihm sein Leben gekostet. Wir wissen von der Überlieferung, auch im Talmud, einiges über diesen Vorhang. Der Vorhang war 9 mal 18 Meter. Schauen wir mal, 9 Meter. Wenn ich da stehe, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ungefähr 9 Meter mal 18 Meter, das sind jetzt 5 Meter. 9 mal 18 Meter hoch. Wir wissen, er war circa 10 cm dick, plus minus, aus Garn, sehr wahrscheinlich. Es gibt eine Überlieferung, dass wenn dieser Vorhang gewaschen wurde, hat es 300 Priester gebraucht. Also das war nicht so ein kleines Vorhangle, wie du daheim hast in der Küche, sondern der war echt schwer. Ich habe mal die KI gefragt, was die denkt, wie schwer der war. Sie sagt 19.000 Kilo. Ich weiß nicht, ob es stimmt, aber das Ding war schwer. Diese Trennung von Gott war real. Das war echt. Und als Jesus sein Körper zerrissen ist, als er gestorben ist, ist dieser Vorhang zerrissen. Deshalb ist der Zugang frei zu Gott. Und deshalb sagt dann der Autor vom Hebräerbrief im Kapitel 4, 16, deshalb lasst uns voller Zuversicht vor dem Thron unseres gnädigen Herrn treten. Wir dürfen das. Hey, und ich habe eine geniale Nachricht für euch alle heute hier. Du darfst vor diesen gewaltigen, großen Gott kommen. Vielleicht kennst du ihn gar nicht. Vielleicht kennst du ihn schon lang. Aber dieser Vorhang ist zerrissen, diese Trennung von Gott ist weg. Und er lautet dich ein, komm doch hinter diesen Vorhang. Ich habe mein Leben dafür gegeben. Er lautet dich ein, ihn kennenzulernen. Er lautet dich ein, deine Vorurteile abzulegen, die du vielleicht hast. Deine Verbitterungen abzulegen, die du über die Jahre vielleicht irgendwie angehäuft hast. Und an Menschen gegenüber, vielleicht auch Gott gegenüber, weil irgendwas nicht so gelaufen ist, wie du gedacht hast. Das abzulegen und ihn zu betrachten. Ihm anzuschauen. Das ist die Einladung vom Hebräerbrief. Und dort, bei diesem Vorhang, bei diesem Allerheiligsten, werden wir dann nächste Woche einsteigen. Ich bete mit uns. Jesus Christus, wir können nur staunen über die Tiefe von dem, was du dir auch gedacht hast, wie du Jahrtausende Jahre früher genaue Anleitungen gegeben hast, wie diese Stiftshütte ausschauen soll, was da drin passieren soll. Und Tausende von Jahren später das verwendest, um uns Menschen irgendwie zu verklickern, was du da gemacht hast und wie sehr du uns liebst. Und so sagen wir einfach Danke. Danke, Herr, dass du unser Hohepriester bist. Danke, dass du diesen Zugang zu Gott gemacht hast. Danke, dass du dir Leben gegeben hast. Danke, dass du uns einladest, dich immer mehr und mehr kennenzulernen. Dass du uns einladest, zu Männern und Frauen zu werden, die ein Herz haben, das deinem Herz gleicht. Bitte zeig uns das und überführe uns auch, wo das notwendig ist in unserem Leben. Wo unser Herz noch nicht so ausschaut. Wo wir dich noch brauchen. Einfach mit dieser Gewissheit, dass wir zu dir kommen können. Zu diesem gnädigen Gott. Danke. Amen.